Das Thema dieser Predigt ist der Herausforderer. Letzthin hatten wir das Thema, Gott redet zu den Menschen und sie bleiben am Leben. Und Gottes Reden ist lebenserhaltendes Reden, ganz anders als die Kommunikation, die wir Menschen untereinander pflegen. Die Frage ist jetzt, ob und wie wir sein Reden zu uns hören wollen und ob und wie wir das von ihm Gesagte werten und akzeptieren werden. Wer dazu in den Evangelien die Reden, die Worte und auch Antworten Jesu genau betrachtet, der bemerkt, dass in vielen davon, man kann sagen in den meisten, eine heilsame Provokation steckt. Es kann ja nicht anders sein bei Gottes Wort zu uns Menschen, an uns unverständige Sünder. Er muss uns ja sozusagen aus der Reserve locken. Knüpfen wir nun zuerst dort an, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, am See Tiberias. Dort wird die heilsame Herausforderung Gottes in Jesu Rede ganz deutlich. Da steht dann, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Und im Klartext bedeutet das, liebst du mich mehr als diese mich lieben? Ja, was ist das für eine Frage? Könntest du darauf antworten? Würdest du im Beisein von anderen Gläubigen sagen, ja, Herr, ich liebe dich mehr als diese hier dich lieben? Könntest du das so eindeutig, so schwarz-weiß? Wärest du denn der Meinung, dass du Jesus mehr liebst als wir anderen? Dann könnte ich meinen und behaupten, dass ich Jesus mehr liebe als ihr alle? Müsste ich nicht befürchten, dass das eine Lüge ist? Eine ganz folgenschwere noch dazu, vor Gott? Würde sich einer nicht dabei dumm dreist in die Nesseln setzen? Ja, wir alle denken doch, dass Jesus uns liebt. Und zwar sehr, bewiesenermaßen. Um unsere Zuneigung zu ihm ist es aber nicht so weit her, nicht wahr? Haben wir nicht eher diesen Eindruck? Also wer hätte die Stirn und würde im Raum hier laut mit Ja antworten? Und Petrus, an den der Herr dreimal diese Frage richtet, der stellt ja nicht grundlos anschließend seinerseits die Frage wegen dem Johannes. Da fragt der Herr, aber was wird denn aus diesem? Da sitzt etwas in seinem Inneren, das ihm Werte vermittelt, eine Ordnung, eine Reihung. Das zeigt uns Gottes Wort an jenem denkwürdigen Abend, als Jesus verraten wurde. Und wie das alles zusammenhängt und in welch inneres Wespennest des Petrus der Herr seine Frage stellt, das muss hier mit ins Kalkül gezogen sein, denn niemand hat es vergessen, was dort war. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Diesen winkt nun Simon Petrus, dass er forschen solle, wer es sei, von dem er rede. Da lehnt sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist's? Steht nicht also seit jenem Abend dem Petrus sein eigener Verrat vor Augen, mitsamt seiner vorherigen lautstarken Überzeugung, als er dem Herrn quasi geschworen hatte, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Ja, was muss in Petrus jetzt vorgehen dort am Seeufer? Nach dem Verrat hat er so bitter geweint und dann war er draußen. Draußen. Na, wir alle ahnen, denke ich, was sich da angebahnt haben wird in ihm. Jesus hatte dem Petrus ja definitiv vorhergesagt, wie es kommen würde auf seine Beteuerung hin. Mein Leben will ich für dich lassen. Da hatte der Herr ihm geantwortet, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Und so war es auch gekommen. Es war wohl niemand dort am See, denn diese Frage Jesu, liebst du mich mehr als diese mich lieben, tiefer treffen hätte können? Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis für uns, die wir ja nicht besser sind. Beachten wir hier bei Jesu Tun und Reden an den seinen zwei Komponenten. sowohl Chronos als auch Kairos, also die vergehende Zeitspanne, die einen Menschen innerlich langsam ja immer mehr verändert, und den von Gott gesetzten Zeitpunkt, an dem er dann zu uns spricht. Und das dritte Faktor kommt dazu, was er zu uns sagt. Manche Glaubensgeschwister sagen uns, nach all den Jahren als Christ hat es mich wie ein Keulenschlag getroffen, als ich dieses eine Wort in der Bibel las. Es stand vorher schon die ganze Zeit da, aber jetzt hat es mich voll erwischt. Die Frage, die bleibt, ist dann immer noch, was wurde daraus? Was wurde aus dir? Zeitspanne und Zeitpunkt sind wesentliche Faktoren für das Tun und Reden Gottes an uns. Und nun war es schon das dritte Mal, dass ihnen Jesus erschienen war, und noch immer hat er zu Petrus nicht ein Wort gesprochen. Und jetzt mit einem Schlag diese herausfordernde Frage: Liebst du mich mehr, als mich diese lieben? Eine Schachmatt-Situation, nicht wahr? Und sie wird nicht die einzige bleiben, sagt ihm der Herr. Was kann ein Mensch auf so eine Frage antworten? Was kommt da alles zusammen im Herzen? Wie wühlt einen das auf? Das also ist ein Beispiel der Begegnung des Auferstandenen mit einem seiner Jünger. Auch der vorhin genannte Johannes hatte ein spezielles Erlebnis mit seinem auferstandenen Herrn. Auch er bezeugt, was er gesehen und erlebt hat. Ihm ergeht es anders. Aber wie? Viele Jahre sind vergangen. Er war verbannt worden um des Zeugnisses Jesu willen, und da hört er auf der Insel Patmos hinter sich eine Stimme rauschen wie einen Wasserfall. Er dreht sich um und beschreibt, was er hört und sieht. Und da steht, und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Kehren wir damit zurück zu Simon Petrus am See Tiberias. Simon, sagt der Herr, Simon, Sohn des Jona, wie ein Dolchstich dringt das ein in das Herz des Jüngers, der sich ja selbst schon so quält mit seiner unguten, verräterischen Art. Und das Wort Jesu beginnt zu arbeiten an seinem Jünger auf seine ihm eigene Art, lebendig, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. So dringt es durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Kinder, wer von uns erwartet sich das wirklich? Und wer hat das so erfahren? Für Petrus ist es ein Zustand zwischen versinken wollen und doch dableiben müssen, um des Heils willen, eine Herzensbetrübnis, die schlimmer ist als je zuvor. Und doch besser, besser als die in den letzten Tagen und Stunden, denn der Herr redet wieder zu seinem Herzen, endlich. Ja, nichts lieber als das. Sollte noch alles draufgehen dabei, der Rest an eigener Ehre und das Ansehen von den Brüdern, der ganze verdammte eigene menschliche Enthusiasmus, mein ganzes Vorbrechen samt diesem Gemisch aus Errettung und meinem menschlichen Getue. Ja, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, ist meiner nicht wert. Nun ist es spürbar, erfahrbar geworden, ich muss, und jetzt will ich auch mitgestorben sein, ich gehöre weg. Es bleibt kein Stein auf dem anderen von unserem zurechtgerückten geistlichen Bauwerk. Das sehen wir in diesem Moment. Alle Pflanzen, die der himmlische Vater nicht gepflanzt, nicht gesetzt hat, werden ausgerissen. Das gilt mir, das gilt in meinem Inneren. Und da kommt die Frage Jesu schon wieder, zum zweiten Mal. Der Mund des Herrn verwendet noch einmal das Wort Agapan, was bedeuten mag, liebst du mich aufopfernd? Er fragt es so zum letzten Mal. Ach, wie hätte Petrus vor einigen Tagen noch mit einem freudigen Ja, Ja geantwortet, und er hätte gut geschlafen an jenem Abend, aber jetzt? Vorhin hat er nur zu antworten gewagt, so schreibt David Stern im jüdischen Neuen Testament, ja, Herr, du weißt, ich bin dein Freund. Und so auch beim zweiten Mal gefragt werden, Petrus rettet sich vor dem Herrn und vor sich selbst in das Wort Philein, was freundschaftliche Liebe bedeutet. Beim dritten Mal geht Jesus auf dieses Manöver sogar ein und fragt jetzt auch mit Philein: Simon, Sohn des Jona, bist du mein Freund? Der Herr reagiert damit auf die Reduktion des Petrus. Und das tut gut und doch sehr weh zugleich. Es ist ihm kein begeisterter Höhenflug mehr möglich wie früher einmal. Herunter in den Staub heißt es nun, nicht nach hohen Dingen trachten, sondern nur mehr nach den geringen. Kein sich selbst für klug halten, ganz im Gegenteil. Die herausfordernden Fragen Jesu begießen damit jetzt den Samen, den er einst gelegt hat. Wer glaubt aber wirklich, dass sich das, was Jesus sagt, nachhaltig auswirken wird in uns? Ja, so freudig haben wir einst das Wort aufgenommen, weil es Sünder selig macht. Doch es war unsere Fasson, wie wir es verstehen wollten. Evangelium Leid, Evangelium selbst erklärt, Evangelium zurechtgemacht und zurechtgestutzt. Unser Evangeliumsverständnis hatte nichts zu tun mit der Art des Herrn, der mehr als einmal seinen Tempel räumt, auch in uns, mit seinen Mitteln. Jetzt aber nach Jahren vielleicht, in der Familie, in der Arbeit, in der Krankheit, jetzt wo uns real aufgezeigt ist, was geistlich wirklich los ist mit uns, nämlich nichts, nichts. Da müssen wir einsehen, wie weit wir daneben gelegen sind mit unserem Selbstbildnis. Und Petrus gibt innerlich verletzt, manche Übersetzer sagen traurig bzw. betrübt, eine dritte Antwort. Es ist kein Ja mehr zu vernehmen aus seinem Herzen, aus seinem Mund. Er sagt nicht mehr Ja, denn ein drittes Ja, das wäre zu viel. Ja, dieses Wort kam nur zweimal. Es kommt kein Ja mehr. Was kommt, ist die heilsame, aber bestürzende Feststellung: Herr, du weißt alles. Du weißt, ich bin dein Freund. Mehr ist nicht mehr. Hier ist das Ende der Illusion vom eigenen Glaubensleben mit Christus. Das vorläufige Ende, denn es wird noch dicker kommen. Das deutet der Herr ihm dann zusätzlich auch an. Soweit also die so bekannte Schriftstelle am Ende des Johannesevangeliums. Ein Beispiel für die enorme Herausforderung, die Gott an uns übt, wenn er zu unserem Herzen zu sprechen beginnt, wenn er wieder zu uns spricht. Es gibt allerdings etliche Menschen, die ihrem Leben sogar die Bergpredigt Jesu zugrunde gelegt haben, so behaupten sie. Aber solche haben weder die Bergpredigt noch Jesus verstanden, denn kein Mensch kann die Bergpredigt von sich aus realisieren. Das ist unmöglich. Vielmehr die Erfahrung, die Petrus gemacht hat mit dem Herrn Jesus und mit seiner Vorstellung vom eigenen Glaubensleben, die macht jeder durch, den der Herr lieb hat. Er züchtigt, er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wer diese Züchtigung nicht erfährt, hat deshalb das größere Problem. Und deshalb darfst du umso erfreuter sein über seine Liebe, je mehr du davon erfährst, an Seele und Leib und an heilsamer Provokation durch sein Wort. Weiche dem nur nicht aus. Dann stellen wir die Frage mal umgekehrt. Fragen wir den Herrn: Hast du mich lieb? Hast du mich lieber, als mich diese haben? Ja, da sieht's gleich anders aus. Da wird dem Gotteskind wohl ums Herz, nicht wahr? Denn wir kennen die Antwort. Anfangs lesen wir unsere Bibel ja auf eine Weise, die nicht die Ziele Gottes verfolgt. Wir Menschen, auch die Gläubigen, wir saufen ja nicht nur das Unrecht wie Wasser, sondern nehmen leider auch Gottes Wort ganz oberflächlich auf. Das ist unsere Art. Und die Hektik unserer getriebenen Zeit, mit all ihren Ablenkungen, die tut das ihre dazu. Wir machen es uns zu leicht mit dem Wort Gottes, wie einst auch Petrus und alle anderen. Wir beziehen viele Aussagen in positiver Weise auf uns. Dass daraus viel Negatives entsteht für uns selbst und unser Umfeld, dessen werden wir erst gewahr, wenn der Herr diesbezüglich an uns herantritt. Denn dann wird's unangenehm. Dann schwindet unsere gekünstelte Geistlichkeit und die Familie, die sieht das früher als wir. Wenn uns die Gnade gegeben ist, dass wir bleiben dürfen beim Herrn und an seinem Wort,
weil er uns kontinuierlich zu sich hinzieht und uns erzieht mit Schlägen, dann stellen wir mit der Zeit, mit Verwunderung immer intensiver fest, dass viele Bibelstellen, die wir früher so unbedarft geschluckt haben, den Faktor der totalen Unmöglichkeit in sich bergen für uns. Aber das versteht das neue Kindlein in Christus aber nicht, noch nicht. Es wäre uns zwar vorhergesagt im Wort Gottes, so wie dem Petrus sein Verrat und das Gegürtetwerden durch einen anderen vorhergesagt ist, aber wir beachten's lange Zeit nicht, bis die Zeit erfüllt ist. Wer ist denn der andere, der auch uns gürten und führen wird, wo wir nicht hinwollen? Nehmen wir dazu einen weiteren Text aus der Zeit, als Petrus noch Fragen stellte. Und was für welche? Da steht in Lukas 12, glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Da sprach Petrus zu ihm, Herr, sagst du dieses Gleichnis für uns oder auch für alle? Der Herr aber sprach, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Drei Fragen dazu. Hast du dich schon einmal gewundert über diese Frage des Petrus? Herr, sagst du dieses Gleichnis für uns oder auch für alle? Wer von uns schon länger im Glaubensleben steht, denkt darüber anders als vor vielen Jahren, nicht wahr? Und die zweite Frage, wer ist denn wohl der treue und kluge Haushalter? Könntest du dich heute noch mit diesen Attributen identifizieren? Und was könnte das dritte bedeuten? Er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wie erklären wir uns das? Wer ist dieser ihn? Wen wird der Herr dorthin setzen? Und was heißt über alle seine Güter? Das ist doch heute keine Sache des einfach so drüberlesens mehr, oder? Jesus lockt uns Angesprochene aus unserer Reserviertheit, aus falscher Geborgenheit, und er rüttelt damit alle von uns auf, die meinen, so sicher zu wohnen. Viele solche und ähnliche Aussagen im Wort Gottes stellen eine starke Provokation dar, eine Herausforderung für uns. In den Evangelien häufen sie sich zwangsläufig, denn dort steht der lebendige Gott mit seinen Aussagen direkt den Menschen gegenüber. Und dort trifft menschliche Sündhaftigkeit, Oberflächlichkeit und Einbildung auf die Wahrheit Gottes. Da muss er den sündigen Menschen ja herausreißen aus seiner verschrobenen Meinung. Und oftmals geschieht das durch eine Antwort des Herrn auf die Frage der Menschen. Wie zum Beispiel in Lukas 13. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihm, ringet ihr danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen versuchen und es nicht können. Ihr, sagt der Herr, ihr, du, nicht irgendwelche anderen, die du so gern vorschützt, um Jesus zu befragen. Du, frage nicht, ob wenige selig werden, ringe du danach. Ja, ringe danach, ringe, und das heißt noch längst nicht, dass du dort eingehen wirst, denn es liegt nicht in deiner Hand, nicht in deiner Macht, aber ringe du danach. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, nicht die anderen, ihr, du. Und wenn du dir nicht beladen und mühselig genug vorkommst, das ist schnell geändert. Wir wissen ja alle nicht, in welchem Zustand wir morgen vom Herrn angesprochen werden. Manchmal gibt der Herr eine Antwort auf eine Frage, die gar nicht gestellt wurde. So geschehen bei Nikodemus in Johannes 3. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und damit hat er nicht gerechnet, der oberste Lehrer der Rabbiner. So gefällig hat er seine Rede begonnen, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Jesus aber sagt ihm auf den Kopf zu, dass keiner vom Reich Gottes eine Ahnung hat, der nicht von Neuem geboren wurde. Das ist die grundsätzliche Bedingung, um die Dinge so sehen zu können, wie Gott sie sieht. Das entzieht dem Nikodemus auf der Stelle den Boden. 3 Jahre lang tobt ein Kampf in ihm, bis er dieser Provokation Jesu nachgibt, die ihn aber schließlich rettet. Gut, dass er gekommen ist bei Nacht, der Nikodemus, nicht wahr? Wozu bist du gekommen? Was war denn dein Begehr? Was wolltest du hören? Was wolltest du mitnehmen und damit weggehen? Oh nein, sagt Jesus, ich gebe nicht, wie die Welt gibt. Da betrachten wir dazu eine weitere Herausforderung aus seinem Mund in Matthäus 10. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Wie haben wir uns dieses Wort zurechtgelegt? Was bedeutet es dir in Bezug auf dich? Das Schwert aus dem Mund Jesu? Was sagt uns dieses scharfe Instrument? Johannes berichtet davon, er hat es gesehen, das Romvaira, dieses große, lange, breite Schwert, das aus dem Mund Jesu hervorgeht. Aber wer von uns denkt sich da etwas dabei? In unserer Nachbarschaft befindet sich ein Schaukasten der Anthroposophen. Derzeit ist dort ein Spruch von Rudolf Steiner zu lesen. Der heißt, wie die Blüt und Frucht vom Sonnengeist gereift, sich dem Blumenstamm entringt, so entsteigt der Wahrheit Lichtesblüte dem Seelenstamm des Menschen vom göttlich Guten wohlgepflegt. Ja, da können die Menschen alle mit. Das ist ein ungefährlicher Text, meint man. Rudolf Steiner war der Mann, der die Anthroposophie gegründet hat, die mit der Theosophie der Spiritistin Madame Blavatsky verwandt ist und mit dem Rosenkreuzertum und mit der Gnosis, der sogenannten Erkenntnis. Na, ja, das gefällt dem Menschen, das Esoterische, die idealistische Philosophie, die sogenannte Gotteserkenntnis von unten her. Da fürchtet er nichts, jedenfalls nicht Gott. Am Sonntag in die Kirche gehen, in die Gemeinde, das können auch alle, die das selber wollen, wenn es geht. Dazu ist alle Religion ja von unten erfunden worden, damit der Mensch mit kann. Nur, wenn Jesus den Mund öffnet, dann ist es damit vorbei für uns. Dann kommt das provokante Schwert und aus ist's mit dem Frieden im Herzen. Dann kann keiner fürs Erste mit. Es sei denn, das Selbstgefallen eines Menschen ist vorher schon so zerstört, dass er mit beiden Händen die Rettung und das Leben in Christus ergreifen muss, egal was es ihn kostet. Aber auch der erfährt erst im Lauf der Jahre, was das für ihn bedeutet. Wer unter uns erkennt denn, was für ein großer Sünder er selber ist? Und wie soll er es denn erkennen, wenn Gott ihn nicht daraufhin anspricht? Es sind viel zu viele, die sich diesen fordernden Ansprechen Gottes permanent entziehen. Hier stehen wir übrigens vor etwas, das wir nachher noch genauer betrachten wollen, vor den heilsamen Widersprüchen für uns im Wort Gottes. Hier haben wir den Friedefürsten vor uns, der aber nicht den Frieden bringt, sondern das Schwert und doch Frieden. Aber das Schwert wird zuvor schneiden bei denen, die er lieb hat. Später, viel später erst, wenn der Gläubige meint, die Grundzüge der Heiligung an sich erfahren zu haben, wenn er in der Tat Jesus und seine Gnade wirken lässt, in sich und für sich, so dass er Versuchungen, Anfechtungen und Sorgen und alles andere auf Christus zu werfen gelernt hat, das kann ja jahrelang so gehen, dann haben die meisten sich immer noch nicht eingestanden, ja gar nicht erkannt, wie verzweifelt böse ihr inneres Sündenleiden ist, dieses schier endlose Widerstreben, dieser starrköpfige Ungehorsam Christus gegenüber in uns allen. Die meisten Christen kommen überhaupt nie zu dieser Erkenntnis und es ist sinnlos, darüber zu diskutieren. Wie ist es? Kannst du dich selber verleugnen? Ist dir das möglich? Hast du bisher einen ganzen Tag lang das Kreuz, dein Todesurteil, auf dich genommen? Oder eine Stunde nur? Ja, Jesus verlangt das. In Lukas 9 steht, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wir gehören zu diesen allen, die hier vom Herrn angesprochen sind. Und wir tun es doch nicht. Ein kleiner Verdacht uns gegenüber, von irgendwem in den Raum gestellt, ein beleidigendes Wort, eine Kritik, eine Störung unseres Wohlbefindens, ein Wörtlein, und wir ziehen unser Ich der Rettung im Mitgestorbensein vor. Nicht wahr? Liebst du mich mehr als diese mich lieben, fragt Jesus seinen Petrus. Ah, dem war sein Dilemma seit langem nicht unbekannt, so wie auch uns nicht. Und da ist noch ein Wort Jesu. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Aber betrachten wir noch eine andere Provokation aus Gottes Wort, diesmal aus den Lehrprüfen. Da steht in Römer 11, denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Versuchen wir jetzt, diese Aussage auf uns zu beziehen. Sie ist ja unsertwegen geschrieben, es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Kann Gottes Berufung, können seine Gaben, was dich und mich betrifft, ihn nicht gereuen oder doch? Es muss die Wahrheit sein, was hier geschrieben steht in Römer 11, 29, weil Gottes Wort kann ja nicht gebrochen werden. Die Gnadengaben Gottes für dich, an dir, können ihn demnach nicht gereuen. Nur, was machen wir mit dieser Aussage, wenn wir unser Leben betrachten, all unsere Jahre, unser Glaubens- und Zusammenleben, unseren Dienst? Drängt sich da nicht der unangenehm bekannte Satz auf, sollte Gott gesagt haben? Wer unter uns schon lange vom Herrn im Glaubensleben erhalten wird und dabei aufmerksam seine Bibel liest, dem muss auffallen, dass erstens von vielen Aussagen an anderer Stelle eine Art Gegenteil steht und zweitens, dass uns Gottes Worte damit absichtlich herausfordern und aus der Reserve locken. Ein Beispiel zum ersten Punkt haben wir schon mit dem Friedefürsten erwähnt, der das Schwert bringt. Hier noch ein weiteres. Im Psalm 121 steht, der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Ein einfaches Beispiel. Es war nämlich damals ein Tag, eine Begebenheit, da erlebten die Jünger dazu eine Provokation. Wir alle kennen die Geschichte und was daran außerdem interessant ist, jeder Satz beginnt hier mit einem Und. Das zeigt uns, die Sache ist aus einem Guss. Da steht, und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da im Schiff war. Es waren aber auch andere, kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu dem Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Aber wir fragen jetzt besser nicht, was ist nun? Schläft der Herr manchmal? Kümmert er sich nicht um uns? Stimmt das nicht? Ich will mein Auge auf dich richten aus Psalm 32. Und schieben wir es auch nicht auf seine damalige Müdigkeit als Gott und Mensch. Erlauben wir lieber der Wahrheit und Wichtigkeit des Gotteswortes, denn hier steht ja nicht der einzige sogenannte Widerspruch. Es gibt welche, die fordern uns weit stärker heraus. Aber fragen wir, was ist schlussendlich passiert? Wie sieht es im Anschluss mit dem Glauben aus? Was ist daraus geworden? Es gibt da eine weise Erkenntnis, die lautet, der Christ lebt vom Ende her. Meist denkt man dabei an die Zukunft daheim beim Herrn. Es gibt aber mehr als jenes Ende. Und das Ende dieser Begebenheit dort auf dem See ist, der Glaube der Jünger wurde gestärkt durch einen göttlichen Widerspruch. Der Gläubige, der lernt mit den Jahren in allem mehr und mehr mit dem Psalmisten zu sagen, dennoch bleibe ich stets an dir. Weil er mit Interesse auf das Tun des Herrn achtet. Und unser Thema in der letzten Predigt war ihm, Gott redet mit den Menschen. Aber wie hat denn das die syrophönizische Frau empfunden, eine kurze Zeit lang? Da steht uns hier, eine kanaanische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Ist der Zeitfaktor, den der Herr hier setzt, das Ausschlaggebende? Spielt er auch für uns eine wichtige Rolle? Aber am Ende kann der Herr auch hier sagen, Frau, dein Glaube ist groß. Sie ist an dem scheinbaren Widerspruch genesen daran, dass er kein Wort gesprochen hatte zu ihr, vorerst. Das Wort Gottes kommt aber immer noch zu seinem Recht. Der Glaube wird gestärkt bei dem, der trotzdem bleibt. Allerdings gingen einige auch frustriert vorzeitig weg, wie der reiche Jüngling. Alle bisherigen Beispiele haben eines gemeinsam, sie fordern den Glauben dessen heraus, den das Wort Jesu trifft. Und sie fördern den Glauben immens. Gerade weil Gott sich selber zu seinem Wort einen Moment lang konträr verhält. Jesus sagt in Johannes 17 im Gebet zum Vater, ich habe dir an keinen verloren, die du mir gegeben hast. Aber in Johannes 6, da hat er sie definitiv vor die Wahl gestellt, wollt ihr nicht auch weggehen? Ja, was ist das? Hasardiert er? Nein. Aber er fordert immer wieder den Glauben heraus, um uns noch mehr, noch enger, noch intensiver zu ihm zu ziehen. Der gute Hirte weiß sehr wohl, mit Stecken und Stab umzugehen. Er weiß uns aus- und eingehen zu lassen. Seine Treue ist Schirm und Schild, wie immer er uns hindurchführt. Und wir alle sind gestellt in diese Herausforderung, bereits ab dem Moment, wo wir das Wort Gottes vernehmen. Und wir sind eingeschworen darauf, sein Wort so zu sehen wie er. Vergessen wir das nicht. Denn schon der nächste Schritt birgt unsere Entscheidung in sich. Entweder nehmen wir das Wort an, auch und gerade in seiner ganzen Unmöglichkeit für uns, denn die Lösung, die ist ja immer nur er, der Herr. Und wie uns das Wort Gottes es tausendfach bezeugt, in ihm. Oder wir leiden Schaden, weil wir zurückweichen. Und daran hat er kein Gefallen. Vertrau ihm. Petrus konnte sich ja nicht von sich aus seiner Sprunghaftigkeit zur Ruhe in Christus versetzen, vom feigen Verräter zu einem standhaften Bekenner werden. Und Nikodemus, der konnte nicht selber eine Neugeburt herbeiführen aus Wasser und Geist. Bei ihm hängt sogar weit mehr dran, als manche Predigt ihm unterstellt. Er war sicher nicht so dumm zu meinen, er müsse wieder ein kleines Kind werden. Nach rabbinischer Sichtweise war er ja bereits vierfach wiedergeboren. Sein religiöses Prinzip stand ihm ja nun im Weg. So wie uns, und das nicht selten. Wir sind von unten her. Wir fragen oft, ja, wie soll das jetzt gehen? Konnte einer, beziehungsweise eine, zu denen Jesus gesagt hatte, geh hin und sündige hinfort nicht mehr, diese Bedingung erfüllen? Hat einer von ihnen nicht mehr gesündigt? Auch dieses Wort ist eine Herausforderung, eine Unmöglichkeit für uns. Konnte der Gesetzesgelehrte, der fragte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben, konnte er es erreichen? Jesus sagte ihm, was steht im Gesetz geschrieben, wie liesest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Ja, warum sagt der Herr ihm das? Das ist doch eine Provokation, das schafft der Mann doch nie. Aber es ist eine heilsame Herausforderung. Der Mann wird umkehren müssen, wird zu Jesus zurückkehren und zu keinem anderen Schluss kommen als, Ich nicht, aber du in mir. Es folgt eine Herausforderung nach der anderen aus seinem Mund. Johannes 6, 51, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, und wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Und schon lesen wir, da stritten die Juden untereinander. Gott lässt uns nicht in Ruhe. Der falsche Friede im Herzen, der muss weg. Das hat uns am Beginn unseres Glaubenslebens aber nicht so tangiert wie heute, nicht wahr? Die Syrophönizierin, sie hätte ja traurig umkehren können, als Jesus ihr sagte, dass das lebendige Brot nicht den Hunden vorgeworfen würde. Sie ging nicht weg. Sie blieb. Die Jünger im Schiff hätten, wie ihre ungläubigen Landsleute, Jesu Gottheit in Frage stellen können, weil er schlief. Sie haben ihn aber aufgeweckt, haben nicht hintendiert zu solch dummen Überlegungen. Ach, gäbe es doch mehr, die ihn aufwecken wollten. Wollen wir nicht Kinder sein, die trotz allem Schein rufen, bitten, anklopfen? Das gefällt ihm. Und die Bergpredigt? Kennen wir auch nur einen Menschen, der diese Worte selbstgefällig für sich abnicken könnte? Kennen wir einen glückselig geistlich Armen, einen in Gottes Augen Sanftmütigen, einen Barmherzigen mit einem reinen Herzen, um nur einige wenige zu nennen? Jedes Wort Gottes stellt uns vor die Unmöglichkeit, von uns aus seinem Standard zu entsprechen. Wir könnten anfangen beim Wort Gottes an Kain. Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen, so im 1. Mose 4. Ja, was denkt ihr? Hat kein oder hat irgendein Mensch für dahin aus sich Gutes getan? Hat kein oder einer von uns jemals über die Sünde geherrscht? Ja, dieses Wort spricht ja uns an. Ist uns das möglich? Nein. Und nochmals nein, es ist unmöglich. Und doch sagt Gott solche Worte zu uns. Warum? Um uns herauszufordern. Um uns unsere absolute Unmöglichkeit vor Augen zu stellen in allen seinen Worten. Um uns zu seinem Sohn zu ziehen. Um uns in ihm all das zu geben und zu ermöglichen, was uns selig macht. Die ganze Fülle in seinem Sohn. Ein wunderbares, ein so liebevolles Bemühen und Reden und Tun und Ziehen. Und doch, wie viele sehen das in der Tat ein? Wie viele lassen da ab von sich selber, wenden sich Jesus zu, lassen sich in ihm kurieren von Gott? Man nimmt stattdessen moralische Anweisungen aus Gottes Wort, hat sie da herausgelesen, christliche Benimmregeln und Wertevorstellungen. Das ist aber nicht die Weisheit von oben. Man hat Gottes Wort damit herunterdividiert auf Menschenebene. Nur die geistlich ganz Armen, die Besessenen, die unheilbar Kranken, die haben immer sofort seine uneingeschränkte Hilfe erfahren. Die Halbherzigen, die fordert er aber immer zuerst heraus. Von Henoch berichtet die Bibel, dass er mit 65 Jahren den richtigen Schritt getan hat. Da steht, und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr. Denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Diese Verbindung ließ der Herr 300 Jahre lang wirken an Henoch. Dann nahm er ihn weg. Und von seinem Urenkel lesen wir, Noah fand Gnade vor Gott. Wir lesen nicht, Noah war in Ordnung. Nein, es war Gottes Gnade. Die geht nicht nach dem Zufallsprinzip vor, sondern sucht den, der sich bei ihm birgt. So, deshalb wurde Noah Prediger der Gerechtigkeit genannt. Auch Hiob müssen wir hier anführen, der mit Gott wandelte, aus Gottes Gnade, und der von Gott dafür Zeugnis erhielt, vor dem Satan und vor uns Bibellesern. Aber als ihm der Herr noch mehr geben wollte, und es ist immer das Prinzip Gottes, mehr zu geben, das sah alles nur noch nach dem Gegenteil aus, nicht wahr? Und nach seinem langen, schweren Leiden musste sich Hiob dazu die längste Provokation von Gott anhören, die in der Bibel steht. Aber was ist gekommen? Was ist daraus geworden? Was war das Ende? Das Ende war das, was Gott ihm geben wollte. Der Herr provoziert Menschen immer nur zu ihrem Heil. Er spricht sie so an, dass sie der Unmöglichkeit nicht nur gegenüberstehen, er will, dass sie ihr entrinnen können, aber nur auf einem Weg, in seinem Sohn, in dem alle Widersprüche gelöst sind, in seinem Sohn, der alles in allen erfüllt. Und dazu passiert viel im Leben seiner Kinder. Es kommen flankierende Begleiterscheinungen, und da zieht sich die uns verordnete Zeitspanne so lange hin, über viele Jahre, und begleitet auf spürbare Weise das Schwert, das aus dem Mund des Herrn geht. Bei der Berufung des Paulus lesen wir: Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und doch, es ist überall dieselbe Handschrift. Er züchtigt, er schlägt jeden Sohn, den er annimmt, zum Besten, zum Heil. Ja, wir können ausweichen, wir können all dem entfliehen, sowohl der heilsamen Provokation im Wort als auch der Züchtigung im Leben. Wir können innerlich weggehen. Zu Jesu Zeiten sind nahezu alle weggegangen. Nur seine 12 wurden noch einmal befragt. Und damals setzte der himmlische Vater dem Petrus ein Denkmal, indem er ihm sagen ließ: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, Worte des ewigen Lebens sind sie, die Herausforderungen, die Jesus an unsere Herzen stellt. Und hören wir auf, sie links liegen zu lassen. Hören wir auf, darüber hinwegzulesen, auszuweichen. Nehmen wir sie so wie David, als ihm Nathan gesagt hat: Du bist der Mann, du bist gemeint. Überlegen und fragen wir uns selber: Kommen wir auch nur mit einem einzigen Wort Gottes in der Bibel von uns aus zurecht? Ist nicht immer der Christus gemeint mit jedem Wort Gottes? Ist es eine Verheißung? Sie ist in ihm erfüllt. In ihm allein sagt Gott Ja dazu. Ist es eine Warnung? Nur er kann uns bewahren, retten und erlösen. Geht es um Sünde? Er allein hat sie getragen und gesündet. Die einzige große Sünde, die wir jetzt tun können, ist, ihn zu verachten, ihn nicht als unseren Herrn und unser Leben und die Wahrheit anzunehmen. Wo er nicht ist, da ist in Wahrheit nichts erfüllt, da ist nichts nach Gottes Willen geschehen. Lassen wir uns herausfordern von ihm, heraus aus dem eigenen, das doch nichts bringt als Verderben. Sagen wir wie Samuel: Rede, Herr, dein Knecht hört. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei diesbezüglich mit uns allen. Amen. Amen.